Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast, zum Beispiel in unserer DLF-App. Und damit herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Ein Jahr ist es her, dass Donald Trump gewählt wurde. Und wir wollen von einem Politikwissenschaftler von der Uni Princeton wissen, wie genau nennt man die Staatsform eigentlich, die mit diesem Präsidenten entstanden ist. Dann stellen wir eine Frage, die für viele Ägypter und Ägypterinnen längst beantwortet ist, zumal nach der Eröffnung des großen neuen Museums, worüber wir ja auch berichtet haben ausführlich, gehört die Nefertete dahin, wo sie herkommt, nämlich nach Ägypten. Soll sie sozusagen in ihr Land zurückgeschickt werden? Das fragen wir gleich einen deutschen Historiker und Afrikawissenschaftler. Und wir reisen außerdem noch nach Haiti mit einer Fotografin, die während der Diktatur dort in Haiti in den 70ern fotografiert hat und deren Perspektive heute in Frage steht. In Duisburg sind wir auch, dort wo so viele soziale Konflikte aufeinanderprallen und wo Politik in einem heftigen Spannungsfeld stattfindet. Dort startet jetzt das Dokumentarfilmfestival. Mal sehen, was es zum vielfältigen Stadtbild von Duisburg beiträgt. Und in Hamburg versuchen wir, die Elbphilharmonie etwas cooler zu machen. Ein Jahr nach der Wahl fragen sich viele, was wird aus der Demokratie in Amerika? Eine Frage, die sich auch die akademische Welt stellt, nicht nur als Forschungsgegenstand, sondern auch als direkt Betroffene der Politik von Donald Trump und seiner Administration. Jan-Werner Müller ist Politikwissenschaftler und Professor in Princeton. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie sind Professor an der Princeton University und wir wissen ja seit einigen Monaten, dass die akademische Welt in den USA im Umbruch ist, stark unter Druck ist. Wie empfinden Sie dort Ihre Arbeit, Ihren Alltag an der Princeton Universität?
Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass sich unser Alltag dramatisch verändert hat. Wir haben in gewisser Weise das Privileg, dass unser Universitätspräsident sich schon sehr früh im März klar positioniert hat, auch klar gesagt hat, wir verteidigen die Wissenschaftsfreiheit, hat sich dadurch auch sehr viel Ärger eingehandelt bei den Trumpisten, aber wir haben das Gefühl, dass sozusagen unsere Leitung uns nicht im Stich lassen wird, aber wir sind in gewisser Weise auch die Ausnahme, also man kann, denke ich, was an einigen Ivy League Universitäten passiert, überhaupt nicht vergleichen mit dem Druck, der den öffentliche Einrichtungen in sogenannten roten Staaten, also Staaten, die von Republikanern regiert werden, ausgesetzt sind. Also die Situation insgesamt ist nach wie vor dramatisch und es ist leider ja auch der Fall, dass viele Universitäten quasi eingeknickt sind vor der Regierung. Andere wiederum in jüngerer Zeit haben es geschafft, sich doch zu widersetzen erstmal. Und im Moment sieht es eher so aus, als müsste sich die Regierung zum Teil nochmal was Neues überlegen. Dass also diese anfängliche Überraschungstaktik, wir streichen erstmal alles und setzen alle wahnsinnig unter Druck, erpressen sie in gewisser Weise auch, das hat jetzt zuletzt nicht mehr so gut funktioniert.
Wovon hängt denn die Widerstandskraft von Universitäten ab? Sie haben Ihren Präsidenten erwähnt. Hängt es wirklich von dem Führungspersonal ganz konkret ab von den Universitäten?
Also ich denke, den moralischen Mut von Einzelnen sollte man schon nicht unterschätzen. Andererseits gibt es natürlich auch strukturelle Unterschiede, also einige Universitäten sind viel mehr auf staatliche Gelder angewiesen als andere, das kann man auch nicht unterschätzen. Die große Frage ist aber, inwieweit es eigentlich möglich ist, dass die Hochschuleinrichtungen sozusagen Widerstand koordinieren. Es ist ja völlig klar, dass wenn man sozusagen sich immer einzelne vorknüpft und sie dann abschießt und die anderen sagen nichts oder trauen sich nicht, dann ist diese Strategie wahrscheinlich erfolgreich. Wenn andererseits sich alle zusammentun, auch klar sagen, so geht das nicht, auch klar sagen, das sind wirklich die Schäden für das Land insgesamt. Es geht ja nicht anders, als es zum Teil dargestellt wird, um irgendwelche vermeintlich durchgeknallten woken Fächer, sondern es geht ja wirklich auch um Naturwissenschaften, um alles Mögliche, was unglaublich wichtig ist, was unglaubliche praktische Vorteile hat. Also jeder, der sehr drastisches Beispiel zu nehmen, der Krebs hat und der plötzlich aus dem Testprogramm geschmissen wird, weil die Gelder nicht mehr da sind, wird ja bestätigen können, dass es wirklich schon unglaubliche Schäden angerichtet hat, was man da zum Teil leichtfertig, frivol seit Anfang des Jahres unternommen hat.
Sie sind Politikwissenschaftler, stellen Fragen an die Demokratie und viele versuchen ja auch, das zu beschreiben, was da gerade in den USA passiert, in dieser zweiten Trump-Amtszeit, die ja ein paar Parallelen zur ersten hat, aber dennoch auch sich in entscheidenden Punkten unterscheidet, wie es scheint, dass es eben bestimmte politische Linien gibt, die viel konsequenter durchgeführt werden in dieser zweiten Trump-Amtszeit. Und viele suchen noch nach richtigen Begriffen. Da ist die Rede von autokratischen Tendenzen, da ist die Rede von Demokratie unter Stress, Rechtsstaat unter Stress. Über Wissenschaftsfreiheit haben wir gerade gesprochen, also einem der Assets auch für eine Demokratie. Nun ist ein Buch erschienen von Kollegen von Ihnen, die einen ja, bemerkenswerten Begriff versuchen einzuführen, demokratischer Faschismus. Das klingt erstmal sehr widersprüchlich in sich. Wie würden Sie das beschreiben eigentlich, wie das politische Setting in den USA im Moment ist?
Also, dass Autokraten in spe, wenn sie das zweite Mal an die Macht kommen, sehr viel radikaler, sehr viel konsequenter vorgehen als beim ersten Mal, das ist nicht so ungewöhnlich. Das haben wir in Europa auch erlebt. Bei Figuren wie Orban und Kaczynski, die haben dazugelernt, die haben neues Personal, die sind vorbereitet, die haben in gewisser Weise auch etwas gelernt, nämlich, dass sie so schnell wie möglich die entscheidenden Institutionen, wie beispielsweise Gerichte oder zum Teil auch Medien, kapern müssen. Was in den USA wirklich anders ist als in all diesen anderen Fällen, ist, dass zwar zum Teil auch das praktiziert wird, was die Politikwissenschaft inzwischen häufig als autokratischen Legalismus bezeichnet. Soll heißen, man macht Dinge, die auf den ersten Blick eigentlich legal aussehen. Man sucht sich Gesetze raus, zum Teil in den USA sehr, sehr obskure Gesetze aus dem 18. Jahrhundert, weil man weiß, bei denen bekommt man das Maximum an Macht für die Exekutive. Also das haben die Trump-Leute auch wirklich die letzten paar Jahre über, das weiß man inzwischen, vorbereitet. Sie verlassen sich jetzt auf diese Gesetze, aber, und das ist der Unterschied beispielsweise zu Orban oder auch anderen, sie machen zum Teil auch Dinge, von denen im Grunde jeder weiß, dass sie völlig illegal sind. Und der Unterschied erklärt sich meiner Ansicht nach dadurch, dass beispielsweise ein Orban ja unglaublich noch investieren musste, um der Europäischen Kommission vorzuspielen, dass in der Demokratie und dem Rechtsstaat in Ungarn eigentlich noch alles zum Besten steht. Soll heißen, externe Beobachter sind wichtig, internationale öffentliche Meinung ist wichtig. Das ist natürlich in den USA nicht der Fall. Also die Regierung könnte sich kaum weniger scheren um etwas wie internationale öffentliche Meinung, von internationalen Organisationen erst gar nicht zu reden. Also man ist in gewisser Weise viel brutaler im Vorgehen. Man versucht einfach zum Teil Fakten zu schaffen und in gewisser Weise auch Dinge zu tun, die dann in gewisser Weise auch nicht mehr rückgängig zu machen sind.
Weil man eben als USA im Grunde genommen politisch und wirtschaftlich immer noch das wichtigste Land der Welt ist und massiven Einfluss hat auf Wirtschaft und globale Politik und deswegen auch dort letztlich die eigene Narrative durchsetzen kann?
Also dieses Vorgehen, das haben wir jetzt auch schon oft genug gesehen, bei Zöllen beispielsweise, das hat schon Kosten. Kürzlich ist eine Studie erschienen.
Mittelfristige oder langfristige Kosten, ne? Keine kurzfristigen.
Ja, vielleicht, aber ne? Die sind jetzt auch schon spürbar zum Teil. Allerdings ist es, Sie haben völlig recht, auf den ersten Blick kann man erstmal sagen, internationale öffentliche Meinung ist uns völlig egal. Die anderen müssen mit uns irgendwie zurechtkommen, wir schaffen die Fakten. Also insofern ist es wirklich ein eklatanter Unterschied zu kleineren Ländern, die sich halt wirklich bemühen mussten, externe Beobachter in Anführungszeichen erstmal ruhig zu stellen, denen was vorzuspielen, gewisse Täuschungsmanöver zu machen oder zum Teil auch vielleicht weniger offensichtlich mit den Sozialwissenschaften selber zu spielen. Also eine Kollegin von mir, Kim Shapley, hat das einmal das Labels Game genannt, also das Spiel mit Etiketten. Denn die Autokraten lesen ja auch sozialwissenschaftliche Studien und sagen, aha, da gibt es gewisse Typologien. Und wenn wir eben nicht als Diktatur beispielsweise eingestuft werden wollen, dann müssen wir also ein bisschen an gewissen Stellschrauben drehen. Und dann wird es für die Beobachter erstmal ein bisschen schwieriger, uns nachzuweisen, was wir eigentlich wirklich tun. Also in gewisser Weise ist es auch so ein Wettrüsten an Begrifflichkeit und zwischen verschiedenen Beobachtern. Denn natürlich wissen, wie gesagt, mit Ausnahme der USA, die meisten anderen, dass internationale öffentliche Meinung eben doch eine Rolle spielt.
Aber gleichzeitig ist der Druck ja eben so groß auf Wissenschaftsfreiheit, auf Pressefreiheit, auf den Rechtsstaat, auch auf den politischen Gegner. Also das sind ja alles so Elemente, die wirklich ja, massiven Druck auf das demokratische System als solches letztlich ausüben. Um nochmal zurückzukommen auf Ihre Kollegen Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey, die jetzt dieses Buch bei Sukamp veröffentlicht haben, Zerstörungslust, Elemente des demokratischen Faschismus. Sie gehen ja recht kritisch auch mit diesem Buch um, in ihrer Rezension, die kürzlich erschienen ist. Welche Begrifflichkeiten helfen uns denn, das zu verstehen, was da gerade passiert in den USA?
Also eine Begrifflichkeit, die hilfreich ist, die aber nicht alles erklärt, ist in der Tat schon vor einigen Jahren in Ungarn entwickelt worden. Da hat ein Soziologe den Begriff Mafiastaat vorgeschlagen, um zu sagen, da bildet sich eine im übertragenen Sinne politische Familie, wo man absolute Loyalität finden muss. Und diejenigen, die sich halt absolut loyal verhalten, die werden dann dafür auch belohnt. Und dadurch baut sich ein System auf, in dem beispielsweise Wirtschaftsunternehmen, aber beispielsweise auch Medienunternehmen systematisch abhängig gemacht werden von einer Regierung. Das erleben wir zum gewissen Grad im Moment in den USA. dieser neue Anbau am Weißen Haus, der wird ja von großen Unternehmen gesponsert. In Europa war es ja inzwischen auch ein Thema, dass wirklich massiver Druck ausgeübt wurde auf bestimmte amerikanische Fernsehsender, zum Teil auch Zeitungen, nach dem Motto, weil ihr eben auch zu viel größeren Unternehmen gehört zum Teil, können wir beispielsweise kartellrechtlich irgendwas gegen euch machen, aber wenn ihr jetzt spult und auf die Linien der Regierung einschwenkt, dann passiert euch sozusagen nichts. Genauso wie bei größeren Anwaltskanzleien, wo man gesagt hat, wenn ihr uns nicht gewisse Ressourcen zur Verfügung stellt, dann werden wir sozusagen euch in irgendeiner Weise unter Druck setzen. Das ist nicht das Ganze. Also ich will auch nicht behaupten, dass dieser Begriff Mafiastaat jetzt alles erklärt. Ich denke auch, dass Amelinger und Nachtwey in diesem an sich wichtigen Buch vom Thema her auch zweifelsohne Recht haben, dass beispielsweise zum Teil in der Selbstdarstellung von Teilen der Regierung man sicherlich auch faschistische Elemente finden kann. Also wie da Gewalt verherrlicht wird, wie da auch Erniedrigung von Menschen geradezu zelebriert wird. Das ist schon wichtig, das ist in vieler Hinsicht auch nicht ganz neu, das gab es während der ersten Trump-Regierungszeit auch schon mal, aber jetzt ist es wirklich massiv und führt auch dazu, dass viele andere natürlich merken, aha, plötzlich ist das beliebt, das wird nachgefragt und Leute fangen dann von sich aus an, sich da nochmal was Neues auszudenken.
Wir haben es jetzt ziemlich genau ein Jahr nach der Wahl von Donald Trump. Wie hat sich dieses Land verändert, seitdem er dann letztlich angetreten ist? Gewählt wurde er vor einem Jahr, im Januar ist er dann angetreten. Was ist mit diesem Land passiert, wenn Sie es auf einen Nenner bringen würden?
Es ist etwas passiert, was eigentlich niemand erwartet hat. Mit dieser Geschwindigkeit, mit dieser Schnelligkeit der institutionellen Veränderung, der totalen Aushebelung von Gewaltenteilung, weil Sie wissen es, weder der Kongress noch der Oberste Gerichtshof bieten im Moment irgendein Gegengewicht zu dem, was die Regierung tut. Die Opposition findet vielleicht so langsam ihren Weg, ist aber immer so einen Schritt hinterher. Das haben wir auch schon in anderen Ländern erlebt, dass man viel zu oft zu reaktiv ist und eigentlich selber keine wirkliche Strategie hat, wie man gegen diese mögliche Konsolidierung von autokratischen Strukturen vorgehen kann. Und sozusagen die Initiative bleibt leider immer im Moment bei der Regierung. Es gibt immer so einen Überraschungseffekt. Guck mal, was er jetzt schon wieder gemacht hat. Das kann doch gar nicht sein. Aber bevor man wirklich irgendwas skandalisieren kann, passiert schon das Nächste. Damit soll ich aber nicht gesagt sein, dass jetzt irgendwie Game Over ist oder die Demokratie ist auf jeden Fall schon verloren. Das stimmt nicht. Man muss immer auch darauf hinweisen, dass Trump enorm unpopulär ist. Also man könnte jetzt auch nicht sagen, die Leute stehen da wirklich hinter, die finden das toll. Guck mal, was der für Energie hat, was der für Initiativen ergreift. Also insofern, da sage ich Ihnen nichts Neues, ist die große Frage, was passiert jetzt im Hinblick auf die Zwischenwahlen im nächsten Jahr? Ist es möglich für die Opposition und auch die Zivilgesellschaft, sozusagen den Widerstand zu koordinieren? Wie sehr ist die Regierung bereit, auch wirklich Grenzen zu überschreiten, sei es dadurch, dass man Soldaten in Städte schickt, sei es dadurch, dass man wirklich versucht, auch auf die Wahlen selber irgendeine Form von illegitimem Einfluss zu nehmen? Das weiß heute kein Mensch. Aber das sind die Dinge, auf die es jetzt wirklich ankommen wird.
Und die Bürgermeisterwahl in New York, die werden wir natürlich auch noch beobachten. Da werden auch sicherlich interessante Signale von ausgehen. Jan-Werner Müller, Politikwissenschaftler an der Princeton University. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das große Ägyptische Museum in der Nähe von Kairo ist also offen. Eine pompöse Eröffnung am Wochenende voller Superlative und politischer Inszenierungen. Aber natürlich auch mal so nebenbei, auch das größte ägyptische Museum der Welt. Wir haben ausführlich den Bau, seine Geschichte, die Ausstellung beleuchtet. In der DLF-App können Sie alles hören, auch die Debatte um die wohl berühmteste ägyptische Büste, nämlich die Nofretete, haben wir wieder aufgegriffen und wollen sie fortführen. Natürlich mit einer der Kernfragen, wo gehört sie denn nun eigentlich hin? Nach Berlin, wo sie zu sehen ist auf der Museumsinsel, oder an das neue Museum bei Kairo, in das Land, wo sie eigentlich herkommt? Der Afrika-Wissenschaftler Jürgen Zimmerer sagt, Deutschland muss sie restituieren. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie sagen, die Nofretete muss nach Ägypten zurück. Warum?
Ich bin der Meinung, sie sollte nach Ägypten zurückgegeben werden, weil sie von dort her stammt und weil die Ausfuhr nach Deutschland unter Bedingungen erfolgt ist, die man einfach nicht als legitim ansehen kann und die, wenn sie auch vielleicht von den Buchstaben her legal waren, einfach koloniales Recht zur Grundlage nimmt, um jetzige Besitzansprüche zu rechtfertigen. Und das halte ich für nicht legitim.
Hm. Wie war denn damals der Weg der Nofretete nach Deutschland? Also was ist daran anzuzweifeln?
Also die Nofretete wurde 1912 gefunden Und dann eben im Rahmen der Fundteilung durfte ein Teil des Fundes nach Deutschland gebracht werden. Das Problem liegt daran, dass Ägypten zu der Zeit unter Verwaltung Großbritanniens und Frankreich stand. Großbritannien vor allem die Finanzverwaltung übernommen hatte und Frankreich unter anderem die Antikenverwaltung. Das heißt, es waren zwei Kolonialmächte, die sich auf eine Fundteilung einigten, die im Grunde rechtfertigt, wie europäische Kolonialmächte sich also antike Gegenstände aneignen können. Und das ist eigentlich, wenn man sich's überlegt, ein ungeheuerlicher Vorgang und ist auch ein Rückschritt gegenüber den moralischen Ansprüchen, die wir an uns selbst hatten. Wenn wir zum Beispiel in der Restitutionsdebatte sagen, okay, wir wollen ja auch nicht profitieren von Nazirecht, deshalb erkennen wir selbst etwas praktisch nach dem Buchstaben des Gesetzes rechtmäßig war im Dritten Reich nicht an. Wir sagen, nee, wir wollen nicht diesen Betrug, den legalen Raub eigentlich noch befördern. Und hier im Falle der Nofretete machen wir genau das und sagen, das war damals unter den europäischen Kolonialmächten Konsens. Das war koloniales Recht, das nehmen wir als Grundlage dafür, dass die Nofretete in Berlin bleibt.
Die Frage ist natürlich, ob man das historisch so vergleichen kann, die Nazizeit und das Kaiserreich.
Nein, es geht nicht darum, Nazizeit und Kaiserreich zu vergleichen, sondern es geht darum, unsere Reaktion zu vergleichen, zu sagen, in einem Fall sagen wir aus moralischen Gründen völlig berechtigt, erkennen wir das nicht an, sagen wir auch Recht kann Unrecht bewirkt haben, das wollen wir nicht anerkennen, im anderen Fall berufen wir uns genau darauf.
Welche Rolle spielten denn die Ägypter damals selbst, weil sie jetzt eigentlich die Schuld oder die Verantwortung, besser gesagt, so ganz bei den westlichen Mächten sehen? Welche Rolle spielten die Ägypter damals?
Die Ägypter spielten kaum eine Rolle, weil das ja eigentlich schon vor der Verwaltung durch Großbritannien und Frankreich ja auch in Abhängigkeit vom Osmanischen Reich war. Das heißt, wir haben eine multiple koloniale Situation, die eben da ausgenutzt wurde.
Nun wird diese Debatte ja nicht erst seit heute, nicht erst seit gestern, sondern schon seit vielen Jahren geführt, gerade auch auf ägyptischer Seite. Es gibt Stellungnahmen der deutschen Seite, eben wie Sie es ja schon erwähnt haben, das sei unter dem damaligen Recht eben auch rechtmäßig gewesen und eine Rückgabe komme nicht in Frage. Nun kritisieren Sie ja auch den Bundespräsidenten Steinmeier, der nun gerade auf Afrika-Reise ist und eben auch bei der Eröffnung des großen neuen ägyptischen Museums mit dabei war und das Thema nicht weiter erwähnt hat. Inwieweit wundert Sie das, dass ein Bundespräsident das nicht erwähnt? Das wäre ja tatsächlich, ja, sicherlich etwas Kontroverses, was den deutschen Museen, der deutschen Kulturpolitik auch nicht gefallen kann, oder?
Ja gut, ein Bundespräsident muss ab und an auch kontroverse Sachen äußern können. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass er als Bundespräsident an der Eröffnung des großen ägyptischen Museums teilnimmt, wo man erwartet, dass die Nofretete ausgestellt wird und sie nicht dabei hat und sich nicht dazu äußert. Das heißt, es ist ein Statement dadurch nach dem Motto, ich komme als Vertreter Deutschlands und ich bringe die Nofretete nicht mit, weil wir das nicht anerkennen.
Herr Zimmerer, haben Sie ernsthaft gedacht, dass der Bundespräsident die Nofretete unterm Arm dabei hat?
Ich habe nicht gedacht, dass er die Nofretete am Arm dabei hat. Ich habe mich nur gewundert, dass er die Frechheit hat oder die Dreistigkeit, an der Eröffnung des Museums teilzunehmen, ohne diese Frage geklärt zu haben. Und daraus ist meines Erachtens dann ein Statement, das eigentlich in die Richtung passt, dass die derzeitige Regierung alles, was in den letzten Jahren in puncto Aufarbeitung des kolonialen Erbes, Restitution etc. erreicht wurde, eigentlich abräumt. Denken Sie an Wolfram Weimar, der den Kolonialismus aus dem Gedenkstättenkonzept streichen will. Das heißt, wir sind in einer Phase des Rückschritts und in diesem Zusammenhang würde ich von meinem Bundespräsidenten erwarten, wenn er zu so einer Gelegenheit fährt, dass er zumindest ein eindeutiges Statement abgibt.
Ich befürchte, dass das nicht wirklich in Frage kommt, weil so etwas ja im Hintergrund auch vorbereitet werden muss über Jahre hinweg. Da müssen ja Verträge geschlossen werden, da muss ja vieles im Hintergrund passieren. Das ist ja eine der berühmtesten Kunstobjekte überhaupt, die in einem deutschen Museum sein können. Und wir haben es ja bei anderen Rückgaben auch erlebt, dass die ganz lange gedauert haben, Jahre gedauert haben. Dann kam es dazu, die Benin-Bronzen zum Beispiel, aber vieles andere ist ja bereits in den letzten Jahren zurückgegeben worden. Es ist ja nicht so, dass Deutschland nichts zurückgibt.
Das ist gut, dass Sie das sagen. Also wir haben das Ägyptische Museum, das jetzt eröffnet, und da fehlt die Nofretete. Und in einigen Tagen eröffnet das große Museum in Nigeria, in das eigentlich die Benin-Bronzen verbracht werden sollten aus Deutschland und anderen Ländern, aber ohne Benin-Bronzen.
Aber daran ist ja nicht Deutschland schuld, dass die Benin-Bronzen dort nicht gezeigt werden. Das ist ja eine Entscheidung von vor Ort.
Wissen Sie, es sind bisher 22 Benin-Bronzen von Deutschland nach Nigeria zurückgegeben worden. 22.
Ja, und?
Ja, und. Ich meine, man könnte eigentlich auch mehr zurückgeben. Man hat immer gesagt, man gibt sie nicht zurück, weil es gäbe kein Museum in Nigeria, das sie aufnehmen können. Die alte Schutzbehauptung, diese Objekte wären nach Europa gebracht worden zum Schutz. Jetzt gibt es ein Museum, komischerweise gibt es aber keine Benin-Bronzen, die auf dem Weg dorthin sind.
Kommen wir zurück zur Nofretete. Nun wird ja auch diskutiert, dass man sie eventuell ausleihen könnte an das Museum zum Beispiel, was vermutlich auch unrealistisch ist, weil einmal ausgeliehen kann es ja auch dann dort bleiben, vielleicht auch gegen den deutschen Willen. Wäre das ein erster Schritt oder wäre das nicht konsequent genug für Sie?
Ich fürchte, dass das mit dem Ausleihen daran scheitert, dass es aus konservatorischen Gründen ja nicht immer hin und her geschickt werden kann. Was man aber mittlerweile machen kann, ist ja quasi identische Replikas erstellen, so dass man im Grunde in Berlin eine Replika ausstellen könnte. Alle Leute, die sich angeblich für die Nofretete interessieren, weil sie die Schönheit bewundern wollen, können ja die Schönheit bewundern. Das Einzige, was nicht da ist, ist diese Aura des Authentischen, und dieser Machtanspruch, das Authentische ist quasi in Europa und nicht in Ägypten. Aber das wäre natürlich ein kleiner Preis zu zahlen. Wir geben das Original dorthin zurück, in den Kontext, woher es stammt, statt sie in einer Vitrine in Berlin auszustellen. Und dafür tragen wir aber dazu bei, diese koloniale Ungerechtigkeit zu überwinden.
Ich frage mal nach der Ägyptologie in Ägypten selbst, nach diesem Museum, was ja nach langer Bauzeit und vielem Hin und Her tatsächlich eröffnet werden konnte. Und wie gesagt, die Bilder, die wir da gesehen haben, das ist schon eine sehr, sehr starke politische Selbstinszenierung, auch der ägyptischen Regierung und auch des Präsidenten. Welchen Stellenwert hat eigentlich die Ägyptologie in Ägypten selbst?
Naja, also ich meine, dass sich das moderne Ägypten über dieses alte Ägypten, mit dem es ja wenig zu tun hat, das muss man ja sagen, quasi inszeniert, ist ja völlig klar. Aber die Museumsinsel in Berlin, in der die Nofretete jetzt steht, auch in Sichtnähe zum Beispiel zum wiederaufgebauten Schloss der Hohenzollern, ist ja auch eine politische Inszenierung. Das heißt, wir haben auf beiden Seiten politische Inszenierungen. Aber für unseren Anspruch zu sagen, wir wollen keine Objekte hier haben, die aus Unrechtskontexten stammen, ist das ja unerheblich, was die Ägypter damit machen.
Jürgen Zimmerer ist der Historiker und Afrikawissenschaftler an der Uni in Hamburg und sagt, die Nofretete muss zurück nach Ägypten. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
So, reisen wir weiter von Ägypten nach Haiti mit einer Fotografin, Leonore Mau, nämlich, die während der Diktatur in den 70ern dort fotografiert hat und deren Perspektive aber heute ziemlich in Frage steht, weil sie respektlos vorgegangen sein soll, mit einem westlichen Blick, der keinen Sinn hatte für die Menschen, sagen jedenfalls ihre Kritiker heute. Mit dem Blick von heute. Das Lenebach-Haus in München bricht diese Fotos auf, wenn man so will, in einer bemerkenswerten Ausstellung. Und die hat sich Tobias Krone angeschaut.
Ein Markt unter freiem Himmel. Frauen, die sich an einem Stand für Margarine umsehen. Die bunten Päckchen türmen sich zwischen ihnen. Ein fahrender Händler verkauft vor einem Kino kleine Likörfläschchen. Angekündigt ist ein Film namens Sissy mit Romy Schneider. Das sind zwei von 200 Fotografien aus dem Haiti der späten 70er Jahre, die das Lenbach-Haus zeigt.
Wir haben gesagt, es ist ein Schatz und eine Last, dieser Nachlass, dieses Archiv.
Dora Imhof, Kunsthistorikerin und Mitglied des künstlerisch-kuratorischen Teams namens U5, das diese Fotoausstellung erarbeitet hat, die im Prinzip wie eine Diashow funktioniert.
Einerseits können diese Bilder sehr viele Geschichten erzählen über Haiti, über ökonomische, politische, persönliche Verflechtungen, auch zwischen Haiti und Deutschland. Sie können Architektur zeigen, die heute nicht mehr existiert, weil sie zerstört wurde, insbesondere durch das Erdbeben 2010 und auch jetzt durch diese Gangs in den letzten Monaten.
Der Nachlass von Leonore Mau ist problematisch, weil viele Fotografien ganz offensichtlich übergriffig sind. Und das merkt man schnell selbst nach einigen Minuten Betrachtung.
Also manchmal sieht man, die Leute wollten nicht fotografiert werden. Sie verbergen das Gesicht, sie schauen wütend. Manchmal hatten sie keine Handlungsmacht, weil sie operiert wurden. Da hat sie auch fotografiert. Und sie hat Initiationsrituale fotografiert, die geheim sind. Da darf niemand anwesend sein, eigentlich, außer den Initiierten und den Vodou-Priestern, den Ungons.
J'étais très choqué.
Erol Josué ist Generaldirektor des Bureau National d'Ethnologie in Port-au-Prince und selbst Ungon, Priester des Voodoo, und war beim Anblick der Bilder, wie er sagt, schockiert.
Comment elle a pu accéder à ces espaces sacrés pour photographier?
Wie konnte sie denn in diese heiligen Räume kommen, um zu fotografieren? Entweder hat sie jemanden dafür bezahlt, der keine Würde hatte, oder sie ist nachts einfach da reingegangen für ihre Fotos.
Diese Bilder von Leonore Mau aus verbotenen Räumen, aber auch Fotografien gebärender Frauen in Kreissälen oder Bilder von Toten im Leichenschauhaus zeigt das Museum nicht. In einem kollektiven Prozess unter Anleitung der US-haitianischen Kulturanthropologin und Künstlerin Gina Athena Ulis wurden sie aussortiert. Welches Interesse mag Leonore Mau zu diesen Motiven getrieben haben?
Je ne pense pas.
Ich glaube nicht, dass das Rassismus ist. Ich denke, das war die Epoche des voyeuristischen Tourismus. Das war damals die Epoche der Phantasmen.
Besonders problematische Bilder haben die Künstlerinnen aus dem Schweizer Kollektiv U5 auf Wasser projiziert und dieses Wasser dann in verspielten, bunt bemalten Keramikfiguren eingeschlossen. Eine Milchverpackung. Mehrere katzenartige Wesen mit vielen Brüsten. Sie stehen jetzt im Regal neben der Projektionsfläche. Die Künstlerin Steffi Rubner.
Wir haben diese Bilder gesehen, wir wussten nicht wohin. Wir haben gestruggelt mit unserer eigenen, sagen wir, Herkunft, mit unserer eigenen Verbundenheit. Dann hat man auch Faszination und Interesse, ne? Man könnte so sagen, der Umgang mit Gender, mit Geburt, Tod. Und dann sind diese Katzenwesen aufgetaucht. Etwas, was man nicht domestizieren kann. Also die Katze ist ein interessantes Haustier eigentlich und gleichzeitig nicht ein Haustier.
Die kolonialen Fantasien in uns allen, sie sollen von diesen eigenwilligen KeramikwächterInnen in Bann gehalten werden. Wie sie hier in diesem Regal stehen, das hat schon was von Schweizer Töpfermarkt. Aber das Ganze ist auch ein Vermittlungsversuch. Ein Versuch, mit dem kolonialen Blick umzugehen. Dafür werden einige Fotografien von Leonore Mau verfremdend auf eine runde Glasscheibe projiziert, hinter der sich Wasser befindet. Ein leichter Unschärfeeffekt entsteht. Bilder von Militärkapellen der damaligen Diktatur, Schnappschüsse von Märkten und Werkstätten. Mit einem sehr klaren Sinn für Farbkomposition, für Bildaufbau und Weite. Ein Blickwinkel, der im Hintergrund immer auch die kolonialen und postkolonial-modernistischen Architekturen auf Haiti dokumentiert. Dazu ist sehr präsent die Soundinstallation der Exil-Haitianerin Madafi Pierre aus Lausanne zu hören. Klänge von der Insel heute, ganz zufällig über die Bilder gelegt. Die Ausstellung will die Lust, in das Leben der Bilder einzutauchen, zwar stören, aber nicht zerstören. Und allein diese Methodik macht sie sehenswert. Apropos zerstören, was macht man jetzt eigentlich mit den nicht mehr zeigbaren Bildern? Vernichten? Als Priester könne er das eigentlich nur bejahen, sagt Erol Josué. Aber als Ethnologe?
Die Bilder wurden ja schon angeschaut. Wir brauchen eher Sicherheitsklauseln, um das, was geschützt werden muss, auch zu schützen.
Umstrittene Fotos aus Haiti neu gesehen im Lehnbachhaus in München. In der Ausstellung war für uns Tobias Krone.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier hat Lars Schmidtke.
In Rom ist am Vormittag ein Teil des mittelalterlichen Torre de Conti eingestürzt, nur wenige Meter vom Forum Romanum entfernt. Der Turm war einst 60 Meter hoch, nach Erdbeben blieb knapp die Hälfte stehen. Ein Wahrzeichen der Stadtmitte. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Forscher der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem haben die Namen von 5 Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden identifiziert. Damit sei ein jahrzehntelanges Ziel fast erreicht. Das teilte der Leiter der Datenbank Danny Dayan mit. Doch fehlen rund 1 Million Namen der insgesamt rund 6 Millionen jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. Deren Spuren sind bislang in den Archiven verborgen geblieben und sollen nun mit Hilfe von künstlicher Intelligenz identifiziert werden. Die Datenbank von Yad Vashem enthält Millionen Dokumente und hilft Familien weltweit, Angehörige wiederzufinden und ihrer zu gedenken. Es ist ein beliebtes Stilmittel der alten Meister, eine Figur zeigt mit dem Finger dorthin, wohin auch der Betrachter schauen soll. Ob diese Zeigegesten heute noch funktionieren, wollte die Uni Wien mit einem Experiment herausfinden. Dafür nutzten sie Gemälde der Renaissance und des Barock. Maler wie Raphael, Michelangelo, Rembrandt oder Rubens setzten häufig solche Fingerzeige ein. Über das Ergebnis berichtet die österreichische Zeitung Der Standard. Auch heute noch folgen die Menschen intuitiv den vorgegebenen Blickrichtungen. Für die Forscher war demnach überraschend, dass die Probanden nur eine halbe Sekunde auf den Finger schauen mussten, um richtig gelenkt zu werden. Die Untersuchung wurde mit Hilfe von Eye-Tracking durchgeführt. Dabei werden die Pupillenbewegungen von Personen aufgezeichnet, während sie ein Kunstwerk betrachten. So lassen sich zum Teil jahrhundertealte Theorien über die Wirkung von Bildern überprüfen. Ein Titel vom Liedermacher Reinhard May steigt neu in die Top 50 der Streaming-Plattformen Spotify und Apple Music ein. Dabei ist der Song 55 Jahre alt. Ein überraschender Nebeneffekt der Netflix-Dokumentation Babo, die Haftbefehl-Story. Darin erzählt der suchtkranke Rapper von seiner persönlichen Verbindung zu Mays Lied »In meinem Garten«. Seitdem wird der Song in den sozialen Medien geteilt und nachgesungen. May steht seit fast 60 Jahren auf der Bühne und hat mehr als 500 Stücke geschrieben. Viele sind vom französischen Chanson beeinflusst, die Texte sind oft poetisch und gesellschaftskritisch. Haftbefehl heißt bürgerlich Aykut Anhan und gilt als einer der stilprägenden Künstler des deutschen Straßenrap.
Lars Schmidtke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Auf nach Duisburg, eine Stadt mit besonders prägnanten sozialen Problemen, vielleicht auch Thema beim dortigen Dokumentarfilmfestival. Das gibt es seit vielen Jahrzehnten, die Duisburger Filmwoche, also mehrere Tage. Viel Zeit, um sich Dokumentarfilme anzuschauen aus dem deutschsprachigen Raum. Und wir sind auch mit vor Ort und Teil des Teams, unser Kritiker Matthias Dell, jetzt live in Duisburg. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ein Film hat heute Abend eröffnet mit einem bemerkenswerten Titel, My Boyfriend El Fascista, ein Film von Matthias Lindner. Worum geht es da?
Um die Politik in der Liebe, könnte man sagen. Matthias Lindner, der Regisseur, hat einen Freund, Sadiel, der aus Kuba nach Europa gekommen ist und seine Mission in exilkubanischem Protest sucht. Und dieser Protest führt dann nach Brüssel zum EU-Parlament, in die USA, wo Leute mit Plakaten stehen in der exilkubanischen Community, auf denen dann steht Don't blame me, I voted for Trump, was so einen rechten Opfermythos bedient und damit auch so ein bisschen das Motiv von Lindners Freund, dass er praktisch dazu gezwungen wird, in Italien, in Südtirol, für die rechten Parteien zu stimmen, weil die sich kritisch mit Kuba befassen. Und was man daran schon ganz gut sehen kann, ist eben, dass sowas wie Faschismus rechts trifft, dass da Kommunisten und Linken hassen, starker Faktor ist. Und darin spürt sich dieser Sadiel auch sehr stark. Der findet doch sehr stark einen Gefallen an seinen Tiraden gegen die Linken und die Kommunisten, wo ihm dann die Menschen in Kuba vielleicht ein bisschen egal erscheinen.
Es kommt ja auch aus Publikum an bei solchen Festivals. Wie kam dieser Eröffnungsfilm an?
Also Begeisterung ist vielleicht das falsche Wort. Der Film hat auch was Komisches, deswegen wurde ab und zu mal gelacht, indem sich wiederholende Genervtsein von Regisseur Lindner, von seinem Freund, dem gegenüber steht er als Verbindendes, immer das sexuelle Begehren. Fängt auch ganz lustig an, die beiden gehen auf den Berg, stehen dann nackt da, legen sich hin vor Südtiroler Bergkulisse und beginnen sich oral zu befriedigen. Dieses Komische, was der Film auch hat, verniedlicht einerseits so ein bisschen was von der Bedrohung, die ja rechte Politiken für viele Leute bedeuten. Andererseits zeigt es aber auch, dass es diese markigen Reden auch viel Spiel sind für die Kamera. Und vor allem ist es auf die Dauer des Films dann doch ein bisschen redundant und mühsam. Und für den Dokumentarfilm entsteht da auch ein ästhetisches Problem, dem sich ja die Debatten nach den Filmen in Duisburg widmen wollen. Dass nämlich die Kamera diese Zweierbeziehung begleitet und man schon häufiger das Gefühl hat, dass das was macht mit Sadiel, dass der also extra viel performt für die laufende Kamera.
Es gibt ein Motto bei diesem Festival, Halt heißt das. Da kann man sich vieles darunter vorstellen, unter diesem Wort, welche Intention steckt dahinter?
Ja, das ist ja so eine Duisburger Spezialität, sich so ein leicht erratisches, knappes Motto zu geben und am Eröffnungsabend auch ganz lustig zu sehen, wie dann die Reden aus der Lokalpolitik und Landespolitik so dran ruminterpretieren wie an so einer Schulaufgabe. Da wurde dann so angeführt, Halt als Innehalten, Entschleunigen oder eben Halt als Vorstufe zur Haltung. Für den Leiter der Filmwoche, Alexander Scholz, war wichtig, dass die Filmwoche als Kulturveranstaltung in den politisch eskalierten Zeiten eben Halt bietet, einen Raum des Miteinanders schafft.
Duisburg hat ja zuletzt auch für Schlagzeilen gesorgt, weil es bei der OB-Wahl der AfD-Kandidat in die Stichwahl geschafft hat. Wie politisch war dieser erste Abend?
Das hat man schon in der sehr guten Rede von Alexander Scholz gemerkt. Der hat das, ohne zu platt oder zu explizit zu sein, doch deutlich spüren lassen, dass eben einerseits eine Kulturveranstaltung wie die Eröffnung der Filmwoche natürlich ein gut gefunden werden kann als kultivierter Anlass, aber dass er sich von der Politik eben auch ein Handeln erwartet in Zeiten von Stadtbilddiskussionen, wo die Probleme von Duisburg, die ja zuerst mit Armut zu tun haben, durch eine spalterische Migrationspolitik gelöst werden sollen. Ich habe Scholz danach nochmal drauf angesprochen und da war ihm wichtig,
dass ich wichtig finde, dass die Filme involvieren und dass wir einen Platz in den Filmen haben, in dem der Film Lücken für uns lässt, wo wir schauen können. Und ich finde generell, dass wir uns als Veranstaltung begreifen, wo alle einen Platz haben. Und das kommt mir in der aktuellen Debatte manchmal ein bisschen zu kurz, wo zwischen Leuten entschieden wird, die keinen Platz haben, und Leuten, die ins Bild passen. Und unsere Bilder sind so, dass alle was darin finden können und dass alle da reinpassen.
Also betont wird da das Verbindende von Kultur als Gegenmittel zu politischer Entzweiung durch Sündenbock-Zuschreibungen, die keine realen Probleme lösen.
Nun haben ja hat diese Filmwoche ja wirklich eine jahrzehntelange Tradition. Ich weiß nicht, wie weit sie verankert ist im Gesamtkulturleben, im gesamten, sag ich mal, urbanen Leben dieser Stadt. Welche Rolle spielt die Filmwoche da?
Ja, sie ist ja wichtig. Das habe ich heute erst gemerkt, weil ich ja mit anderen Playern aus der Soziokultur gesprochen habe. Wir sind ja dieses Jahr als Deutschlandradio mit einem Übertragungswagen beim Festival am Dellplatz, senden dann am Mittwoch eine Live-Kompressorsendung und erkunden drumherum im Programm auch die Stadt. Und wenn ich jetzt Player sage, dann klingt das, ist das ein Duisburger Problem, weil das so groß klingt. Denn was mir in den Gesprächen entgegengekommen ist, dass es gar nicht so viele kulturelle Player gibt. Zum Beispiel der Stolze Theaterbau ist eine schöne Hülle für einen Gastspielbetrieb aus Düsseldorf. Also da gibt's kein Ensemble, das in die Stadt wirkt. Könnte. Und da kommt der Filmwoche, auch wenn die von Berlin aus vielleicht ein bisschen kleiner aussieht, schon als renommiertem Festival für den Dokumentarfilm eine prominentere Rolle zu. Und die will Alexander Scholz so interpretieren.
Ja, eine einladende Rolle kann die Filmwoche spielen. Wir machen das ganze Jahr über ein Angebot für Leute, dass wir Filme zeigen, die einladen, und dass man gerade mit dem Dokumentarfilm, wo es um Wirklichkeiten geht, auf Leute zugehen kann und Leute einladen kann in Gespräche. Und das ist uns wichtig.
Genau, und diese Einladung haben wir praktisch als Deutschlandradio in diesem Jahr in besonderem Maße angenommen, weil wir eben am Mittwoch im Programm von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur dazu mehr senden werden.
Da freue ich mich schon drauf. Matthias Dell wird auch dabei sein als Teil des Teams. Also am Mittwoch ab 14 Uhr zum Beispiel aus Duisburg von der Filmwoche, ab 14 Uhr also in der Sendung Kompressor. Und es wird auch weitere Berichte in verschiedenen Sendungen unseres Programms geben. Das können Sie alles nachvollziehen in der DLF-App zum Beispiel oder auch unter deutschlandfunkkultur.de. So, Werbung ohne Social Media macht ja heutzutage wenig Sinn, wenn man Jüngere erreichen will. Also, und damit gehen wir nach Hamburg, hat sich die Elbphilharmonie gedacht, wir überlassen das nicht dem Zufall. Wir laden uns eine Influencerin ein. Unsere Korrespondentin Magdalena Neubich hat sie getroffen.
In der Elbphilharmonie herrscht auch mitten am Tag geschäftiges Treiben. Besuchergruppen werden durchs Haus geführt. Im großen Konzertsaal findet der Soundcheck für die Abendveranstaltung statt. Mittendrin der neue Creator in Residence an der Elfi, die Britin Daria Challa.
So, my name is Daria. I was born and raised in London.
Die Elbphilharmonie hat sich für Daria Challa als neuen Creator in Residence entschieden, weil sie auf den sozialen Netzwerken Instagram und TikTok ihre Begeisterung für klassische Musik mit der Öffentlichkeit teilt. Ihr Ziel ist es, vor allem junge Menschen zu erreichen, die bislang nicht glauben, dass auch ihnen das Genre Klassik offen steht, sagt Daria Challa.
The main goal is to inspire somebody that this music could affect in a positive way, but that have maybe never imagined that this music was for them.
Im Gegensatz zu ihren beiden Creator-in-Residence-Vorgängern an der Elbphilharmonie, der Pianistin Nara Sol und dem DJ Derek G, ist Daria Challa keine Musikerin. Sie hat jedoch ein knappes Jahrzehnt in der Musikindustrie gearbeitet, unter anderem im Marketing für das Label Universal. Dort habe sie den Eindruck gewonnen, dass sich auch viele ihrer Freunde für klassische Musik begeistern könnten, wenn sie ihnen denn in einer modernen Sprache vermittelt würde.
I spent best part of a decade working in the industry, and through that I worked a lot in classical music as well and felt that this music was such an amazing tradition that so many of my friends would love if only it was communicated in a modern language.
Daria Challa hat deshalb vor rund 10 Jahren einen Blog namens Herbert Music gestartet. Später kamen dann gleichnamige Accounts in den sozialen Medien dazu. Innerhalb kurzer Zeit hat sie es dort geschafft, mehr als 100.000 Follower für sich zu gewinnen. Unter anderem mit ihnen wird sie in der laufenden Saison 2025/26 ihre Eindrücke aus der Elbphilharmonie teilen. Die redaktionelle Hoheit für die Inhalte liege bei ihr, sagt der Pressesprecher des Hamburger Konzerthauses Martin Andres.
In dem Fall ist es wirklich so, dass wir sagen, mit deinem Blick von außen, guck dich um in der Elbphilharmonie, schau doch in die Saisonbroschüre, sag uns, zu welchen Konzerten du gehen willst, mit welchen KünstlerInnen du vielleicht sprechen willst, welche Räume du in der Elbphilharmonie sehen willst und nimm doch uns und deine Community mit auf diese Reise.
Neben klassischer Medienarbeit, digitalen Werbeanzeigen und gedruckten Plakaten ist die vor 3 Jahren geschaffene Creator-in-Residence-Position eine weitere Marketingmaßnahme der Elbphilharmonie, um ein breiteres und mutmaßlich jüngeres Publikum zu erreichen. Dadurch, dass die Musikinfluencer auf ihren Accounts unterschiedliche Schwerpunkte setzen, heben sie jeweils unterschiedliche Teile des Konzertprogramms der Elbphilharmonie hervor, sagt Pressesprecher Martin Andres.
Natürlich finden hier 75-80% klassische Konzerte statt, aber es gibt eben auch ganz viele andere Dinge, von Funk-Konzerten zu Jazz-Konzerten. Wir haben eine Reihe mit elektronischer Musik, außereuropäischer Musik und deswegen bietet sich die Elbphilharmonie, glaube ich, auch als Spielwiese auch ganz gut an für Content-Creator, die sich für verschiedene Arten von Musik interessieren.
Der Britin Daria Challa kommt das vielfältige Programm entgegen. Auf ihren Accounts in den sozialen Medien beschäftigt sie sich explizit auch mit Musikern aus dem Bereich der Klassik, die nicht unbedingt von großen Labels unter Vertrag genommen werden. Außerdem versuche sie durch ihre Arbeit auch Künstler zu präsentieren, die stark in der Tradition der Klassik stünden, aber das Genre gleichzeitig aufbrechen und mit anderen Musikrichtungen verbinden.
My work is trying to explore and question what is this music and through presenting or showcasing platforming artists that I feel very much speak in that tradition, pushing the definition and making it more open, but also showing the connection with other types of music.
In ihrer ersten Woche an der Elbphilharmonie hat Daria Challa für ihre Accounts in den sozialen Medien Interviews mit dem südafrikanischen Cellisten Abel Selautschwe und US-Musikerin Laurie Anderson geführt.
I saw, you know, Abel Selautschwe 2 nights ago. I'm seeing Laurie Anderson tomorrow night. This is kind of extraordinary.
In der laufenden Saison wird Daria Challa immer wieder aus London nach Hamburg kommen, um das Programm der Elbphilharmonie zu begleiten. Menschen, die noch nie im Konzert waren, empfiehlt sie, erst einmal im kleinen Saal der Elbphilharmonie anzufangen. Denn obwohl der große Saal spektakulär sei, im kleinen Saal fühle man sich wie in einem Kokon geborgen.
And maybe start in the recital hall, because even though the grand hall is spectacular, there is something really intimate. I almost feel like you're in a cocoon in the recital hall. You feel very held.
Ob ihre Follower ihrer Aufforderung folgen, wird sich zeigen. Die Arbeit der beiden ersten Creator in Residence habe in jedem Fall zur medialen Bekanntheit der Elbphilharmonie beigetragen, sagt Pressesprecher Martin Andres.
Die digitale Reichweite sehen wir sehr stark. Die Videos werden zum Teil millionenfach angeklickt. Aber es ist natürlich nicht so, dass man sofort Rückschluss ziehen kann. Jetzt ist unser Konzertsaal voller als sonst.
Da die Säle aber ohnehin gut verkauft seien und das Publikum in den vergangenen Jahren jünger geworden sei, sei die Elbphilharmonie grundsätzlich in einer komfortablen Lage. Die ausländischen Creator in Residence sollten vor allem zum guten Image des Konzerthauses beitragen.
Grundsätzlich ist es uns natürlich ein Anliegen, die Elbphilharmonie auch noch stärker international zu präsentieren. Wir werden bald 10 Jahre alt. Das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Zeitpunkt, um der ganzen Welt zu zeigen, wie toll dieses Konzerthaus ist.
Klassik-Influencerin Daria Challa ist in ihrer ersten Woche dort allerdings nicht nur im Konzerthaus selbst unterwegs, sondern auch drumherum. Pressesprecher Martin Andres bringt sie deshalb zum Fähranleger nebenan. Vom Schiff aus hat man schließlich einen besonders guten Blick auf die Elbphilharmonie.
See you soon.
Magdalena Neubich über eine Influencerin im Auftrag der Elbphilharmonie in Hamburg. Und Florian Werner hat schon mal die Feuilletons vom 4. November gelesen.
Ordnung muss sein, Opportunismus aber auch. Unter dieser Überschrift verastet Jakob Heiner in der Welt das neue Buch von Alexander Gauland, in dem der AfD-Ehrenvorsitzende auf sein, wie er es selbst formuliert, widerwillen bewegtes politisches Leben zurückblickt. Gauland gilt ja gemeinhin als populistischer Stratege, der die AfD von einer Professorin zu einer Volkspartei gemacht habe. Aber, schreibt Heiner, in dem Buch bringt Gauland weit mehr Verständnis für Wladimir Putin als für die einfachen Leute auf. Und auch bei seinen Vorbildern erlebt man eine Überraschung, die nicht gerade für Volksnähe spricht. Vor allem ausgemachte Opportunisten haben es Gauland offenbar angetan. Männer wie Talleyrand, Bismarck oder eben Putin, die weit davon entfernt sind, als oppositionelle Systemsprenger gelten zu dürfen. Gauland, schreibt Heimer, sorge sich mehr um die Ordnung als um jene, die darin gefangen sind. Das Volk ist für seinen vorgeblichen Verfechter nur insofern wichtig, als es dem Staat die Treue halten soll, ohne aber wie die Interessensvertreter der Elite davon zu profitieren. Es ist, wie stets für die deutsche Rechte, nicht das Subjekt sozialer Freiheit, sondern nur Objekt politischer Romantik. Wer etwas freundlichere Worte über die AfD und deren Ehrenvorsitzenden lesen will, ist vermutlich bei der Grokipedia besser bedient. Grokipedia? Die Online-Enzyklopädie ist, wie Nina Rehfeld in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärt, das nächste ideologische Projekt von Elon Musk. Sie schreibt, die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Das, reklamiert Elon Musks Grokipedia für sich, biete sie ihren Nutzern. Die Seite, nach Musks AI-Helfer Grok und einer Anspielung auf Wikipedia benannt, ist als Gegenstück zu der vermeintlich woken Online-Enzyklopädie konzipiert, von der Musk meint, sie sei mit Propaganda zugemüllt. Nun also Propaganda im Zeitalter ihrer technischen Produzierbarkeit. Die Einträge werden sämtlich von Musks Chatbot Grok erstellt. Nach welchen algorithmischen Vorgaben sie zustande kommen, ist unklar. Klar scheint nur zu sein, dass Grok, wie Bots das ebenso machen, bei der Konkurrenz abschreibt. Während viele Artikel offenbar direkt aus Wikipedia übernommen werden, schreibt Rehfeld, schlägt Musks politische Haltung klar durch. Im Eintrag über die AfD, die Musk als beste Hoffnung für Deutschland bezeichnet, heißt es, die Partei verteidige traditionelle Familienstrukturen gegen die staatliche Förderung von Genderideologie. Verlinkt wird immer wieder auf dieselbe Quelle, den französischen Rechtsextremen Renaud Camus, Vertreter der These des großen Austauschs. Was Camus damit meint? Wer es nicht weiß, schnell bei Wikipedia nachlesen. Alle anderen dürfen sich zum Abschluss mit Gerhard Matzig ein paar Gedanken über das Trinkgeldgeben machen. Mit der Digitalisierung des Zahlungsverkehrs, schreibt Matzig in der Süddeutschen Zeitung, seien nämlich nicht nur traditionelle Geldaufbewahrungsorte wie das altmodische Portemonnaie oder Onkel Dagoberts Geldspeicher betroffen, sondern auch die genannte Kulturtechnik. Die ehrwürdig vielschichtige Kunst des Trinkgeldgebens als Form von Respekt, Anerkennung und Freundlichkeit. Das digitale Tipping, zu dem man gerade inflationär bei jedem Bezahlvorgang aufgefordert werde, mache diese Kunst zunichte. Was tun? Hier ein Vorschlag, schreibt Matzig. Man bezahlt den Menschen, die in einer Welt der Dienstleistungen immer mehr Dienste leisten, einen fairen Lohn. So, dass es zum Leben reicht und die Wirtschaft nicht abwirkt. So etwas gibt es, heißt soziale Marktwirtschaft.
Florian Werner mit den Feuilletons vom 4. November 2025, um genau zu sein. Und das war schon Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Das Schöne, es gibt uns jede Nacht im Radio und immer als Podcast.